Ich begrüße den Dirigenten und den aktuellen Georg-Philipp-Telemann-Preisträger der Stadt Magdeburg. Herzlich willkommen, Michael Alexander Willens.
Danke.
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, auch wenn die Preisvergabe ja schon etwas zurückliegt. Das war ja im März. Jetzt muss ich Sie fragen, wie und wodurch kamen Sie als gebürtiger US-Amerikaner mit dem Werk des Magdeburgers Georg-Philipp-Telemann in Berührung?
Was soll ich sagen? Als Kind, ich war fasziniert bei der Musik von Telemann. Ich hatte viel Bach gehört, aber dann jemand hat gesagt, so check this out, kann man sagen. Ein Stück von Telemann, es war ein Doppelkonzert für Blockflöte und Violine und das hat mich sehr interessiert. Und dann ich habe weiter geguckt auf andere Stücke und sowas und dann ich kam nach Deutschland. Ich habe gesehen, es ist oft gespielt hier, also viel mehr als in Amerika. Ich weiß nicht, ob es noch der Fall, aber in der Zeit war kaum Telemann gespielt. Und meine,
da hat auch sagen, natürlich das Telemann-Zentrum Magdeburg einen großen Anteil, dass Telemann mehr gespielt wird.
Genau, das stimmt. Aber durch hier und da und sowas, ich habe mehr gehört, mehr interessiert. Und ich habe einen riesigen Deal mit CPO, wir machen viele CDs. Und wir haben, ich glaube, 7 sogar von Telemann, weil der Leiter von der CPO ist der Burkhard Schmirke und das ist ein Telemann-Freak, kann man sagen. Und ja, wir haben eine gute Partnerschaft und haben viele schöne, interessante Sachen entdeckt. Und ich gehe weiter auf die Suche, weil, kann man sagen, endlos zu gucken und lernen und finden. Und ja, ich bin dran.
Das ist schön, dass Sie sagen, über Grenzen hinweg und immer weiter gucken. Auch Telemann dachte über Grenzen hinweg. Er war ja im Grunde, was man Kosmopolit nennt. Er sprach mehrere Sprachen, er war international gut vernetzt, unternehmerisch erfolgreich. Stilistisch war er neugierig und offen für Einflüsse aus ganz Europa. Und seine Neugier reichte sogar bis in die Botanik. Es ist gerade diese Offenheit und unerschöpfliche Neugier, die Sie an seiner Musik so fasziniert?
Ja, ich möchte natürlich nicht mich vergleichen zum Telemann, aber ich bin ähnlich. Also ich bin ziemlich präsent für das, was ist los in der Musikszene überall in der ganzen Welt. Also nicht nur klassisch, aber mit Weltmusik.
Eben, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen,
ja,
genau.
Ja, und ja, also ich bin interessiert nicht so wie Telemann in Pflanzen und was sie tun für uns. Und ich spreche nicht so viel länger Sprache als Telemann, aber ich nicht nur Englisch, wenn mein Deutsch geht. So. Und ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch, ein paar Worte auf Russisch. Aber trotzdem finde ich auch, bin ein kosmopolitischer Typ und liebe immer Neues zu finden, zu entdecken, also zu hören.
Und ich muss sagen, Michael Alexander, ich glaube, Telemann, wenn er heute leben würde, er hätte seine Freude an deiner Herangehensweise, an Musik. Denn du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, auch du überschreitest musikalische Grenzen, interessierst dich für ganz unterschiedliche Klangwelten. Mit der von dir gegründeten Kölner Akademie widmest du dich der Musik vom Barock bis zur Gegenwart und arbeitest mit historischer Aufführungspraxis ebenso selbstverständlich wie mit Künstlern aus Jazz und Weltmusik. Zum einen, woher kommt diese Neugier und wie schafft man es, sich so viele musikalische Sprachen, um bei Sprachen zu bleiben, anzueignen, ohne sie nur oberflächlich zu sprechen?
Also in meiner Vergangenheit, ich war Kontrabassist und hatte viel Erfahrung mit verschiedener Musik zu spielen. Also ich habe in New York gelebt, hat viel Jazz gespielt, viel Popmusik, auch viel Weltmusik.
Meinst du, diese Offenheit hat auch mit der musikalischen Prägung in New York zu tun?
Absolut, ja. Ja, das war das. Und das hat mich eine riesige, kann man sagen, Auswahl von musikalischem Stil. Und ich habe super Lehrer bekommen als Kontrabassist, aber auch als Dirigent. Also, dass ich immer offene Augen, offene Ohren so zu lernen.
Du hast an der Juilliard School in New York studiert und es jetzt gerade gesagt, sehr offen für musikalische Welten. Und letztlich bist du einem Menschen und Musiker begegnet, der wie kaum ein anderer für stilistische Offenheit stand. Leonard Bernstein. Hat er dich darin bestärkt, musikalisch nie in Schubladen zu denken?
Ja, also der war der größte Meister, das ich aber in meinem ganzen Leben getroffen. Und wahrscheinlich bis mein Tod die höchste. Der war auch so. Also der hat mir immer gesagt, guck, was die jungen Leute sagen, was sie tun, weil du kannst viel von denen lernen, also von Musik und sowas. Und das stimmt überhaupt. Mein Orchester ist meistens mit Leuten, das könnte mein Kinder sein. So. Und ich lerne immer etwas von denen. Die sind sehr informiert. Und ja, ich bin immer auf die Suche, nicht überflächlich, wie du sagst, zu finden, aber wirklich, was ist die Tiefe, was Tiefste gibt's.
Du hast dann die Perspektive gewechselt vom Kontrabass an das Dirigentenpult und schließlich zur historischen Aufführungspraxis. Ein ziemlich großer Schritt. Was nimmst du aus deiner Zeit als Orchestermusiker fürs Dirigieren mit?
Also erstens, ich muss sagen, als Kontrabassist, ich war sehr engagiert mit Aufführungspraxis. Es war nicht so ein großer Sprung als Dirigent. Ich habe das genommen, als Dirigent zu tun. Und das hat mir viel geholfen, wie man guckt auf eine Partitur zum Beispiel, nicht nur die Partitur selbst, aber wo ist die Quelle? Wer hat diese Fassung gemacht? Wichtige Sache, was war die Instrumentarium, das war da zum Beispiel bei Bach. Jetzt, heute, meistens spielen Bach mit großem Chor, großem Orchester, mit historischen Instrumenten, und das ist, muss ich sagen, Quatsch. Eigentlich, die Tradition hier in Deutschland kommt aus Mendelssohn sogar 1829, weil der hat die erste, kann man sagen, Uraufführung von der Matthäus-Passion, genau, Sie wissen das, und seitdem ist die Tradition in Deutschland, das ist wie Bach ist gemacht, also Risikochor, Risikoorchester, aber es gibt kein Bild, also es gibt ein Buch von Andrew Parrott, es heißt Bach's Chorus, Who Cares? Und es gibt kein Bild, wo solche große Besetzung ist. Es wundert mich immer, wenn ich sehe diese, ich sage keinen Namen, aber sie sagen auf historische Aufführungspraxis mit Old Instruments, aber das ist, die Besetzung ist zu groß, die Chöre sind zu groß und auch jedes Bild, man sieht die Sänger vor dem Orchester. Und jetzt bei jeder Aufführung, die ich gehe, also hier in der Kölner Philharmonie oder irgendwo, der Chor steht hinter das Orchester, das ist natürlich ein riesiger Chor, und dann die Solisten kommen vorne, steht, singen ihre Arie und gehen zurück. Und das ist null mit Aufführungspraxis zu tun, eigentlich. Aber es gibt eine dicke Wand gegen das. Und okay, so ist das. Ich mache, wie ich mache. Und es ist nur basiert, was ich habe gefunden, historisch.
Interessant. Es sind so viele Jahrzehnte vergangen. Als du das vorhin gesagt hast, Quellenforschung, musste ich gleich an Nikolaus Harnoncourt denken, der immer den Quellen auf den Grund gegangen ist. Genau. Aber verrückt, dass es sich über diese vielen Jahrzehnte so wenig dann doch verändert hat. Wir denken immer, wir wollen alles in historischer Aufführungspraxis musizieren. Erstaunlich, dass sich da so wenig getan hat.
Also was ich kann sagen, ist ein Zitat von Arturo Toscanini. Er hat gesagt, dass Tradition ist die letzte schlechte Erfahrung. Deswegen ist es so lange geblieben hier. Also nicht schon.
Also es hat sich so festgesetzt.
Ja. Also okay, man kann machen, was man will. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn Sie sagen, das ist mit historischen Instrumenten, historische Aufführungspraxis, das nervt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
Dein Name, der klingt ja eher deutsch oder niederländisch als amerikanisch. Welche Geschichte steckt hinter deinem Familiennamen und den Wurzeln deiner Familie?
Also meine Familie kommt aus beides, aus Ukraine und Russland. Und die Name eigentlich vorher war Wilensky. Das war unser Familienname. Und wegen Antisemitismus, mein Großvater hat entschieden, das zu verkürzen. Und deswegen meistens denke ich, komme, wie du sagst, auf Holland. Willems ist ein sehr normaler Name von Holland oder Niederland. Aber mein Echtname ist Wilensky. Und mein Vorname, Michael, kommt aus meinem Großvater. Von meiner Vaterseite, und Alexander kommt von dem berühmten Komponist Alexander Olschanowski. Das war sehr berühmt.
Für das jüdische Theater?
Genau, jüdische Theatermusik. Der war eigentlich von den größten Stars, Dirigent und Komponist auch. Und vielleicht kennst du, ich habe ein neues Projekt angefangen, das heißt Schweig mein Herz. Das ist ein Orchester, das wir spielen, diese Lieder von meinem Großvater, mit einem Big Band und Streiche, das war so gemacht in seinem Zeit. Und es war ein Hotelband, das hat seine Lieder und andere gespielt von jüdischer Musik mit einem Sänger. Und wir machen im Winter dieses Jahr, während Hanukkah, wir machen 8 Konzerte überall in Deutschland, fangen in West, in Frankfurt und in Dortmund, und wir enden uns in Leipzig und Dresden mit diesem Konzert.
Du bist in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Auch dein Vater war professioneller Kontrabassist.
Stimmt,
und dennoch begann deine musikalische Reise zunächst nicht am Bass, sondern mit Schlagzeug und Tuba. Wie kam es zu diesem Weg und wann wusstest du, Musik ist mehr als nur ein Hobby?
Also ich habe auch, kann man ehrlich gesagt, mit Klavier und Geige gespielt. Ich sage das nicht so oft, weil es war nicht so gut geworden. Aber wenn ich 16 war, also ich war in Rockband mit Schlagzeug. Ich habe in der Schoolband gespielt. Tuba war der Brach, ein Tubisten. Ich habe das gemacht. Aber wenn ich 16 war, ich habe entschieden, dass ich möchte Musiker sein. Das war, was soll ich tun? Weil man ist in American High School. Man sollte entscheiden, was ist ihr professionelles Leben, in welche Richtung geht das. Und es war mir total klar, dass ich möchte Musiker sein. Aber was, wieso, war nicht klar. Aber dann ich habe entschieden, dass der Kontrabass, unabhängig von meinem Vater, muss ich sagen, ist das beste Instrument, weil jede Band braucht einen Bass. Ja, also jeder Orchester hat einen Bass. Also
Bass. Stimmt, ist, du kannst mit Jazz, du kannst mit Pop, du kannst überall.
Genau, alles spielen. Und man braucht das. Ja, man hat keine Verhungerung von Arbeit, kann man sagen, wegen wie vielleicht eine Geige oder sowas. Und das war die Entscheidung. Und ich war sehr glücklich. Ich habe sehr, 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 sehr hart geübt für 8 Monate. und war akzeptiert dann, dass meine ganze Welt war geöffnet, weil ich halt in New York gewohnt. Und das war in der Zeit, also 70er Jahre, war die beste Platz, ich finde, für alle Musik zu haben, mit Jazz, mit Klassisch, mit neuer Musik, elektronische Musik, alles war los dort. Und es war ein fantastischer Playroom, kann man sagen. Ich habe viel auf den Jazzclubs gegangen. Ich habe so viel gelernt, so viel erlebt in der Zeit. Das ist eine tolle Zeit, das ich will nicht vergessen.
Aber wie kommt ein Musiker, der, wie du es beschrieben hast, so umtriebig aus New York nach Köln?
Also, das ist, kann man sagen, die alte Geschichte. Es war Liebe und Arbeit. Ich habe einen Kurs gegeben in Italien. Ich vergesse, wann das war, vielleicht in den Mitte 90er Jahre. Und ein Geiger war da und wir haben entschieden, zusammen zu sein. Und entweder sie kommt nach New York oder ich komme nach Europa. Ich hatte immer Lust, in Europa zu leben. Und für sie hat eine feste Position im, also professionelle Orchester hier in Deutschland. Und auch wenn man gibt das alles ab, man muss von Null anfangen in New York. Und es ist nicht so einfach. Also Green Card, heute ist es, vergesst es, es ist nicht möglich. Aber in der Vergangenheit war auch schwer. Aber ich hatte immer Lust, in Europa zu sein und auch ein Orchester zu gründen. Und die Möglichkeiten in der Zeit war besser, viel besser dort als da. Also deswegen ist die Seite. Und parallel hätte ich die Möglichkeit, mit Musik Antik für Köln zu spielen, mit Reinhard Goebel. Weil der Kontrabassist war sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Und die Geschichte ist folgendes. Die hat eine amerikanische Tournee gemacht.
Also Musiker Antiqua Köln.
Genau, ich komme nach Amerika und sie brauchen einen Kontrabassist eigentlich, weil es war zu teuer, dieses Instrument zu schleppen und auch unrealistisch. Und die Cellistin mir empfiehlt, dass ich sollte mit dem Ensemble spielen. Und das war für mich, was soll ich sagen, ein Traum in der Zeit, weil Musiker Antiqua war die eigentlich die beste Gruppe in der Welt. Und dann, ich habe viel mit ihnen hier gespielt und dann ich habe auch viele Musiker durch diese Ensemble getroffen. Und dann habe ich durch diese Treffen, kann man sagen, mein Ensemble gegründet.
Köln war ja damals ein Zentrum der historischen Aufführungspraxis. War ja nicht nur Musica Antiqua Köln, Concerto Köln auch. War das für dich ein spezieller musikalischer Nährboden, um die Kölner Akademie zu gründen?
Kann man sagen, nein. Also es war doch, weil es gibt so viele Art Musik hier, aber die Originalfassung von Kölner Akademie heißt Orchester damals und heute. Der Grund being, wir spielen Musik von der Vergangenheit, aber von zeitgenössischen Sachen. Aber ich habe entschieden, nach Reden mit vielen Veranstaltern, dass der Name war zu schwer. Meistens denkt, das ist Unterhaltungsmusik oder sowas. Und zu übersetzen war nicht so einfach. Und dann, wie du hast gesagt, Köln war ein wirkliches Zentrum für alte Musik. Ich habe entschieden, dass es sollte in Köln sein, in der Akademie in die 18. Jahrhundert. War ein Konzert eigentlich, genannt Akademie. Und ich habe gedacht, der Name ist perfekt. Das sagt, was wir tun. Und auch sehr einfach zu übersetzen. Und seit der Zeit haben wir die Namen so genannt. Mhm. Aber ich komme zurück, dass wir, das erste Programm haben wir Musik von Stravinsky, Wagner und Haydn gespielt. Alles auf ihren Instrumenten. Das war eine riesige Erfahrung. Aber praktisch war nicht so einfach zu tun. Du kannst vorstellen, mit drei verschiedenen Instrumenten bei der Bläser, der Klarinetten muss drei verschiedene Instrumente schleppen und alle.
Wo kommt man an diese Instrumente? Wo kamt ihr damals dran? Ich meine, du musst dazu sagen, die Kölner Akademie feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum.
Ja, ja.
Also vor 30 Jahren war es vielleicht nicht so einfach, an so ein romantisches Fagott zu kommen.
Absolut, absolut. Aber wenn du denkst, dass diese Lacey Eckler ist auch ziemlich parallel zu uns, also oder wir zu denen mit Uhrzeit in den 80er Jahren war gegründet. Und komischerweise, ich habe gelesen, dass die hat ein Programm, das wir haben auch gemacht, Stravinsky und Rameau, das war Ballett. Und wir haben ein Suite von Les Ingres Galants gespielt und Sacre Printemps auf Original Instruments, also auf Period Instruments. Und nicht so einfach, Leute zu finden, aber es gibt solche Leute in der Zeit.
Nun ist das 30 Jahre her. Wie feiert ihr in diesem Jahr so ein Jubiläum? Und wenn du jetzt zurückblickst auf diese drei Jahrzehnte, worauf bist du besonders stolz?
Ja, ich muss sagen, ich bin absolut fantastisch stolz. Also wir haben, kannst du dir vorstellen, über 100 Aufnahmen gemacht.
Ja.
Also und ich kenne keine andere Gruppe, das hat so viel gemacht, auch mit interessanter Musik. Es ist eine Mischung, wie du weißt, zwischen der Klassik, also Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Weber, aber auch so viele Komponisten, dass ich habe nie davon gehört vorher. Für mich war interessant, wie kommen wir zum Mozart nach Bach oder wie kommen wir zum Beethoven nach Mozart. Es gibt Brücken, ja, es muss sein, es ist nicht plötzlich diese...
Eine Entwicklung.
Genau, Entwicklung. Und ich interessiere mich, wie das Entwicklung käme. Also, was hat die anderen Leute genommen? Und interessanterweise, meistens von diesen Komponisten, so manchmal wie Anton Eberl oder...
Kalivoda, glaube ich.
Kalivoda, genau. So war. Die war in der Zeit sehr berühmt, sehr bekannt, sehr erfolgreich. Und heute sind sie total vergessen. Und das finde ich schade. Also stimmt, die Musik ist nicht wirklich so gut als Beethoven. Aber Beethoven ist top, keine Frage. Mozart, Haydn sind top, keine Frage. Bach, Telemann top. Aber es war sehr interessant, Komponist in der Zeit, der hat Einfluss über den. Und bis heute, das interessiert mich, wie du sagst, jetzt Kalevore. Wir haben diese Woche eine Aufnahme fertig gemacht in Deutschlandfunk mit zwei Symphonien von Kalevore, die erste und dritte. Wir hatten lange her die zweite und vierte schon angenommen. Und ein Oboen-Konzertino gemacht auch. Das macht, kann man sagen, ein schönes, leichtes Stück zwischen diesen sehr, kann man sagen, seriösen Symphonien. Aber ich habe Planung jetzt bis 28 für mehr Aufnahmen, verschiedene Sachen, eine Aufnahme mit einer Solo-Harfe und Reinecke zu tun zum Beispiel. Wir nehmen eine Operette von Spoljanski auf, das heißt Alles Schwundel. Und vier verschiedene interessante Sachen haben wir vor uns. Das freut mich sehr, also einfach weiter zu gucken. Aber Entschuldigung, zurück zu deiner Frage. Ich bin jetzt erst nicht auf, dass wir haben diese Aufnahme gemacht, aber die Musiker, dass ich habe die Ehre zu arbeiten, weil ohne den es gibt keine Kölner Akademie. Also die alle sind sehr interessiert, sind immer dran bei den Proben, Konzerten, und das bin ich meistens stolz, dass dieses Ensemble bleibt noch nach 30 Jahren, und wir gehen hoffentlich noch vor 30 Jahren.
Das wünsche ich euch. Ich habe dennoch noch eine Frage. Die Welt der historischen Aufführungspraxis, wie hat die sich in diesen drei Jahrzehnten verändert? Und ist sie heute selbstverständlich geworden oder steht sie vor ganz neuen, vor anderen Herausforderungen als damals?
Also auch die Antwort ist jein. Bei meinem Kreis, also ist selbstverständlich, dass wir machen das mit Originalinstrumenten. Der Einfluss ist groß, kann man sagen. Aber es ist nicht selbstverständlich, weil natürlich die moderne Orchester hat Angst, dass sie kein Repertoire spielen vor 1900, kann man sagen, also auch ein bisschen später. Deswegen ist es ein bisschen untergepusht, weil jetzt es gibt so viele Musikkonservatorium. Also in meiner Zeit, in den 80er Jahren, das war eine Cembalo-Lehrer, hat die erste Ensemble, kann man sagen, gegründet mit Period Instruments in New York. Und jetzt, es gibt bei der Juilliard School ein riesiges, unterstütztes Programm für also alte Musik. Mhm. Und das war in meiner Zeit, kann man sagen, verboten, fast. es gibt eine riesige Entwicklung in der ganzen Welt. Und auf jeden Fall, die Leute jetzt können wirklich merken, den Unterschied zwischen einem Art-Instrument-Ensemble und einem modernen Orchester. Weil der Klang mit den Bläsern ist total anders, die Streichergruppe auch. Und wie man die Besetzung sitzt und auch mit also neuen Quellen von Partituren zu spielen, nicht von den alten Partituren von den Stücken, das wir kennen, schon vor langer Zeit.
Also einen großen Weg geschafft, aber es gibt immer noch Neues zu entdecken, wie ich rausführe.
Immer Neues.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Michael Alexander Willens.
Danke dir auch.